ich habe ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu meinem Stottern. Wir verstehen uns gut. Wir würden uns auch gegenseitig auf den Geburtstag einladen, glaube ich.
Das war David Hugendick. Er ist Journalist bei Die Zeit und hat ein schönes Buch geschrieben mit dem Titel Jetzt sag doch endlich was über das Stottern. Stottern beginnt ja oft früh und bei vielen Kindern verschwindet es irgendwann auch wieder von alleine. Wer aber nach dem etwa 10. Lebensjahr noch stottert, der tut das in der Regel dauerhaft. In Deutschland betrifft das über 800.000 Menschen. Stottern gilt als eine Störung des Redeflusses, die neurologische Ursachen hat. Und sie lässt sich nicht einfach so beseitigen durch ein Medikament oder eine ganz verbindliche, stets erfolgreiche Therapie. Aber es gibt Wege, damit anders umzugehen. Und genau darum geht es in unserem Gespräch. Um Ungeduld, Ohnmacht, aber auch unfreiwillige Komik und einen entspannteren Blick auf uns selbst. Ich bin Peter Geide, willkommen zu Talk Talk. David, schön, dass Sie Zeit haben. Wir haben uns gestern auf das Hamburger Sie geeinigt, ne?
Ja, das muss man ja immer noch ein bisschen kultivieren. Das ist ja so im Aussterben begriffen. Und dort, wo ich arbeite, wird es nur hochgehalten und ich dachte, das sei doch eine ganz schöne Sache.
Wo Sie arbeiten, das ist die Zeit.
Ich arbeite bei der Zeit, genau. Ich bin da im Feuilleton und dort wird das Hamburger Sie noch gepflegt. Also hat das, also die Ansprache mit Vornamen, aber dann Sie und nicht Du.
Ja, hat ja irgendwie auch was. Wenn man sich nicht kennt, und wir kennen uns ja eigentlich nicht, wir haben zweimal telefoniert vorab, aber ansonsten kennen wir uns ja nicht, ist das irgendwie eine ganz schöne Mischung. Ich finde es auch schön, weil es hat so eine Halbdistanz.
Hm? Ja, genau. Das hat so eine höfliche Halbdistanz. Ja, das gefällt mir gut.
Stichwort Zeit. Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch, dass Sie hin und wieder mal Veranstaltungen moderieren. Und manchmal kommen ja anscheinend dann auch Menschen nach der Veranstaltung zu Ihnen und gratulieren Ihnen zu Ihrem Mut oder loben Sie dafür oder wie soll man das oder wertschätzen das? Wie ist das jetzt in so einem Podcast für Sie? Brauchen Sie Mut dazu oder was ist das?
Also ich stottere ja auch heute nicht mehr so schlimm, wie ich das als Jugendlicher oder als junger Erwachsener, wie es so schön heißt, also so Anfang 20 oder so. Das heißt, früher war das tatsächlich, habe ich mich vor dem öffentlichen Sprechen oder vor, also ich meine, es gab damals noch keine Podcasts, als ich 18 war oder 19, hätte ich niemals auf die Idee gekommen, an sowas teilzunehmen, geschweige denn irgendwo öffentlich zu sprechen. Heute, nach 25 Jahren nicht, aber nach einer langen Zeit an sprechtherapeutischer Betreuung, fällt mir das natürlich leichter. Wobei ich immer noch, wenn ich, also was moderiere, das sind meistens Veranstaltungen, die dann mit Literatur zu tun haben, weil ich eben auch in diesem Bereich bei der Zeit arbeite. Ich sag immer vorab sowas, irgend sowas Joviales, sowas wie für den Fall, dass es ein bisschen stockt oder manchmal ein bisschen Wiederholungen gibt, dass sie das Publikum bitte nicht stören sollen, sondern dass das nur ein komischer Dialekt ist. Sowas. Also so eine Art, das ist so eine Art Erklärung von vorneweg. Also für den Fall, dass sich jemand wundern könnte. Ich bin, und das ist ja Ihre Frage gewesen, wenn hinterher dann Leute kommen und irgendwie sagen, das finden sie wahnsinnig irgendwie mutig, dass jemand, der stottert, sich auf die Bühne setzt. Ich weiß, dass das immer nett gemeint ist und anerkennend, aber ich denke dann gerade bei der Moderation, naja, ich habe mich freiwillig nicht gemeldet.
Sie wurden nicht verhaftet.
Nein, das ist oft auch gar nichts. Das hat oft dann auch mit der Zeit gar nichts zu tun. Meistens sind das dann halt so Buchvorstellungen von Schriftstellern. Das heißt, ich kann das verstehen, dass Leute das vielleicht mutig finden, gerade wenn sie nicht stottern und denken, oh Gott, wie wäre ich in dieser Situation, wenn ich mit Wörtern, also hätte sie auszusprechen. Andererseits denke ich so, naja, also das ist ja kein Mut. Das ist ja, also wie Mut ist, sich irgendjemand aus der Notlage zu retten, obwohl man dabei selbst Leib und Leben gefährdet. Also ich finde, das ist dann halt ein bisschen banaler Gebrauch dieses Worts, aber es ist ja anerkennend gemeint. Deswegen ist das auch nicht schlimm.
Wir kommen, glaube ich, auf das alles nochmal heute zurück. Wahrscheinlich werden wir so ein bisschen hin und her springen zwischen verschiedenen Themen und auch mal zwischen Stellen aus Ihrem Buch, weil irgendwie gehört da dann doch alles zusammen. Ich bin jetzt bei zwei Dingen hängen geblieben in Ihrer Antwort, nämlich einmal das Ding, dass Sie sagen, naja, nach so vielen Jahren logopädischer Therapie, so habe ich das verstanden, ist das auch besser geworden. Das heißt, es gab dann schon Ansätze für Sie, die Ihnen weitergeholfen haben. Gab es da irgendwie was Besonderes, wo Sie sagen würden, ja, das war für mich rückblickend ein kleiner Durchbruch?
Ich habe mehrere Dinge gemacht. Alle von den Dingen nicht zu Ende. Also das fängt dann eben so an, dass man erstmal lernt zu merken, an welcher Stelle es kommt. Also wenn man so einen Satz spricht, dass man ein Gefühl dafür bekommt, jetzt gleich könnte ich in eine Blockade reinrennen, jetzt könnten sich gleich die Konsonanten ein bisschen verdoppeln, dass man das vorher ein bisschen spürt, also so eine Art Intuition entwickelt. Ja. Also sich selbst und sein Sprechen ein bisschen besser kennt und dann eben zu handeln, also im Sinne von abzustoppen und nochmal ganz langsam weiterzusprechen oder versuchen so ganz weich in die nächsten Buchstaben reinzugehen. Das sind dann Dinge, die mir dann so gezeigt wurden und die man dann bei jedem Sprechen dann versucht, also in der Therapie dann sowieso, dann muss man dann auch die ganze Zeit so reden und es immer wieder versuchen und dann versucht eben auch außerhalb des Therapieraums irgendwie anzuwenden. Und ich habe nichts von denen so richtig zu Ende gemacht, von diesen Therapien. Das heißt, ich habe so einen unvollständigen Werkzeugkasten, aber mit dem fahre ich seit einiger Zeit ganz gut. Also wenn wir bei so Sternebewertungen sind, 3 von 5, würde ich sagen, auf der Flüssigkeitsskala.
Das Zweite, was mir vorhin aufgefallen ist, weil Sie erwähnen es auch im Buch, dass Sie eine Phase hatten, ich glaube, das war irgendwie im Studium, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, wo Sie, Sie sagen selbst, dass Sie als wandelnder Florop-Strauß durch die Gegend gelaufen sind, weil Sie immer Leute, wie sagt man heute im Neudeutschen, pleasen wollten. Sie haben immer angefangen, sich zu Beginn jedes neuen Gesprächs, eines ersten Gesprächs, sich quasi zu entschuldigen. Bei Sitznachbarn im Seminar, Bibliotheksangestellten, Kassiererin im Supermarkt. Und ja, Sie waren dann halt dieser wandelnde Florop-Strauß, was ja irgendwie lustig ist, aber ja, vielleicht nicht lustig, also tragikomisch auf eine Art. Das ist heute nicht mehr so, ne?
Nein, ich mache das heute in Alltagssituationen überhaupt nicht mehr, was aber auch weil es nicht mehr so viel ist, also weil es auch nicht mehr so häufig vorkommt. Aber ja, ich habe das frühere gerade an der Uni, wo man dann ja plötzlich in einem ganz neuen sozialen Umfeld ist, also in der Schule kennen einen ja irgendwann alle und das muss man nicht ständig sagen. Aber in der Uni dann war es so, dass man ja andauernd irgendwelche neuen Leute, flüchtige Bekanntschaften oder neue Sitznachbarn oder mit denen man dann plötzlich angehalten ist, irgendeine Gruppenarbeit zu machen oder so. Da habe ich das dann sehr oft halt gesagt und gerade man muss sich auch ständig wieder neu vorstellen und seinen Namen sagen und mein Name fiel mir jetzt, also mein Vorname, dadurch, dass er mit einem D anfängt, hat dann zuverlässig dafür gesorgt, dass ich eben mich nicht so schnell vorstellen konnte. Und dann dauerte das manchmal so ein paar Sekunden und dann könnte es ja sein, dass Irritationen auftauchen. Deswegen habe ich dann immer so abgebrochen und dann irgendwie so ganz schnell halb beschämt gesagt, ja, entschuldige, ich stottere oder sorry. So. Und was dann erstaunlicherweise für das Gegenüber ein Problem war. Also zumindest in meisten Fällen. Ich meine, was sollen denn dann Leute auch sagen? Also, außer ist kein Problem oder so. Ne? Also das heißt, ich habe das früher sehr, sehr, sehr oft gemacht, heute eigentlich nicht mehr.
Sie haben ja auch manchmal als Uwe vorgestellt, ne?
Es ist bei mir, ich kann ja nur für mich sprechen als Stotterer. Bei mir taucht es immer noch häufiger auf, wenn ich direkt gefragt werde und dieses Wort dann, also wenn das zum Beispiel so eine Art Abfragesituation und wenn mich dann jemand fragt, wie heißt du denn? Und dann muss ich ganz schnell meinen Namen sagen, ist mein Name manchmal immer noch, dauert eine Weile und um den um diesem Moment zu entgehen, habe ich dann immer so in diesen Cafés, das sind dann diese, auf der, diese Kaffeeketten, die dann so, die dann immer so einen Namen draufschreiben auf deinem Becher. Und da habe ich dann immer einfach aus Jux und dann mal Uwe gesagt, weil dann Uwe mir leichter fällt. Und das auch irgendwie ein bisschen out of place klang. Deswegen fand ich es irgendwie auch ganz schön.
Und jetzt fällt mir noch dazu ein, Sie schreiben an irgendeiner Stelle im Buch, aber ich weiß gar nicht, ob Sie das auf sich selbst beziehen, haben Sie wirklich mal drüber nachgedacht, Ihren Vornamen zu ändern?
Nein, ich mag meinen Vornamen. Ich habe denn nie darüber nachgedacht. Ich hatte eher eine Weile in der Schule darüber nachgedacht, ob ich alles nur noch auf Post-its schreiben soll. Also, dass ich einfach komplett nicht mehr rede. Das war, aber das ist dann halt so das, was man in der Pubertät wo man ja eh so einen gewissen Verzweiflungsdauer hat, habe ich darüber mal so kurz drüber erwogen. Ich habe das auch mal so einen Tag lang gemacht, dass ich versucht habe, nur noch so Zettel zu schreiben, wenn ich irgendwie was sagen, wenn ich so mit Freunden oder so. Ja. Aber das ist dann aber auch unpraktisch.
Das kann ich mir vorstellen. Oder Sie hätten immer so 50 so Schilder dabei haben müssen, wie Bob Dylan in dem berühmten Video.
Ja.
Und dann die immer so hochhalten. Ja.
Ja, also genau so hätte ich mir das in Ideal, das wäre so meine Idealvorstellung losgelöst.
Das ist das erste Mal sozusagen, dass Sie als Stotterer bezeichnet wurden und dann auch in so einer abfälligen Art und Weise war ja wohl im Kindergarten, als ein Junge offensichtlich rief, du stotterst ja. Da müssen Sie wahrscheinlich so um die 4 gewesen sein. Und eine Kindergärtnerin hat Sie einen Schutz genommen mit den Worten, lasst ihn, er kann nichts dafür, dass er stottert. Das war wahrscheinlich auch so ein Satz, der tröstend gemeint war, aber er ist es, glaube ich, nicht. Warum ist er es nicht?
Ich glaube, dieser Satz dieser Kindergärtnerin ist deswegen, weil es ja dann auch so zeigt, das ist so, er kann nichts dafür. Oder lasst ihn, das wirkt dann so, wie als hätte man sowas falsch gemacht, für das man aber trotzdem es nicht kann, wo man trotzdem keine Schuld da hat. Aber die Scham bleibt ja. Also, und ich glaube, dass das fand ich schlimmer als ich aus dem Grund, dass das so eine Scham, ohne dass man etwas dafür kann, dass man was falsch gemacht hat, irgendwie erzeugt hat. Ich glaube, dieser Satz war das erste Mal, dass ich, glaube ich, das Gefühl hatte, als ich klein war, dass irgendwas mit mir falsch ist und dass die anderen auch merken, aber ich daran erstens nicht schuld bin und zweitens ich da offenbar auch nichts dran ändern kann. So, also ich glaube, das habe ich natürlich als Vierjährige noch nicht so sozusagen analysieren oder reflektieren können, wie ich das dann später oder jetzt möglicherweise kann, aber es bleibt so ein dumpfes Gefühl von Scham und Peinlichkeit irgendwie. So. Ich bin ja jetzt nicht wütend auf diese Kindergärtnerin nachträglich, sondern einfach, ich glaube, das zeigt vielleicht auch etwas, das glaube ich, egal ob man 45 ist, wie ich jetzt heute, oder 4, es immer, also man, wenn man stottert, glaube ich, immer wieder oder jetzt nicht ständig, aber zumindest bisweilen auf andere Menschen trifft, die nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen. Das heißt, sie war ja gezwungen, sich mit dem Stottern auseinanderzusetzen. Und dass es dann gelegentlich eine gewisse Hilflosigkeit, Ratlosigkeit gibt. Aber die muss ja nicht schlimm sein. Ich bin ja manchmal oder war manchmal auch hilf- und ratlos mit meinen Stottern, also dann würde ich es den anderen ja auch zugestehen.
Nichtsdestotrotz, es ist ja eine interessante Frage, ne? Also wie Mitmenschen so aufs Stottern reagieren und wie Sie gerade schon gesagt haben, ne? Also oft ist es irgendwie Unsicherheit, Befangenheit, aber es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Reaktionen, die sehr unschön sein können. Also Ungeduld, dieses Vervollständigen von Sätzen, gut gemeinte Tipps oder auch so Sätze, Sie zählen ja einige auf in Ihrem Buch, lass dir doch Zeit, ganz ruhig.
Also diese Sätze wie lass dir Zeit oder ganz ruhig lösen bei mir inzwischen nur noch höchstens Amüsement aus, weil es ist halt, also diese ganz ruhig, das hört man ganz, das habe ich in meinem Leben ziemlich oft gehört. Also wenn man irgendwo an so einem Schalter steht und es ist völlig egal, ob man Brötchen bestellt oder eine Fahrkarte kaufen möchte und dann. Und ich sehe es fast, dass dann so in einem offenbar für mein Gegenüber angemessenen Zeitraum diesen Satz zu Ende zu bringen, dann kommt irgendwann gelegentlich dieses ganz ruhig, so als stünde so ein aufgeregtes Kind oder irgendwie an diesem Schalter und ist so aufgeregt, weil es zum ersten Mal ein Aufbackcroissant sieht. Ne? So, also früher war das schon so, dass man sich so falsch verstanden und auch so ein bisschen beschämt fühlt. Also ich hatte das, dass man, wenn man so 14 ist und man will an so einem Pizzastand irgendwie ein Stück Pizza oder sowas kaufen und dann sagt dieser Verkäufer, wenn das nicht rechtzeitig irgendwie klappt für ihn, wo man sich dann auch immer fragt, was hattest du in den nächsten 10 Sekunden eigentlich anderes zu tun, aber das ist dann eine andere Frage, dann dieses ganz ruhig oder sowas kommt, dann hat sich das und dann habe ich mich dann als Jugendlicher auch dann so ein bisschen so gefühlt, als hätte ich was falsch gemacht oder als sei ich irgendwie unangemessen oder irgendwie aufgeregt oder als müsste man mich zur Ordnung rufen oder sowas. Also das Buch handelt ja auch viel von, jetzt nicht unbedingt von, wie es heute ist, für mich zu stottern, sondern wie generell das eben ist, gewesen ist, halt sehr stark zu stottern und dann auf andere Menschen zu treffen. Ich bin heute ein anderer Stotterer, als ich vor 20 Jahren war.
Aber ich finde, man kann ja gut ein Buch nachvollziehen. Also wie Sie sagen, also es ist ja, also mein Eindruck ist, es ist ja so eine Mischung. Ne? Es ist ein Essay, ein langes auf eine Art. Es ist eine kleine Kulturgeschichte des Stotterns. Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte, also Ihre Coming-of-Age-Geschichte. Worauf ich hinaus will, ist, man merkt ja schon diese Gelassenheit, die Sie heute wahrscheinlich größtenteils mit dem Stottern haben oder auch wie Menschen darauf reagieren, die haben Sie sich auf eine Art hart erarbeitet.
Ja, also ich weiß immer nicht, ob es hart war, aber erarbeitet vielleicht schon. Also irgendwann war es mir, und das ist jetzt kein therapeutischer Ratschlag oder irgendwas, sondern ich kann ja nur über mich selbst reden. Also irgendwann war es mir erstens entweder egal oder ich hatte so ein humoristisches Verhältnis dazu, weil man natürlich auch beim Stottern manchmal ist das ja auch einfach nur komisch. Was nicht heißt, dass man sich deswegen über diese Leute lustig macht, die Stottern lustig machen soll, sondern ich hatte selbst irgendwann so ein komödiantisches Verhältnis dazu und dann habe ich auch gemerkt, je entspannter, und das ist ja eine Art von entspanntem Verhältnis dazu, je entspannter mein Verhältnis zu meinem eigenen Sprechen wurde, desto weniger fiel es mir auf, desto weniger hatte ich Angst zu sprechen oder ich bin früher in so Runden, wenn man in so eine neue Klasse kam und man musste sich dann so vorstellen oder die ganze Klasse musste sich zueinander vorstellen, ich bin manchmal auf Klo gegangen, also rausgegangen, weil ich nicht diesen Akt vor den Leuten meinen Namen und wer bin ich und so zu erzählen, weil das dann halt der erste Eindruck gewesen ist. Aber dieses Gefühl existiert nicht mehr. Diese Scham, diese Sorge, wie könnte man auf andere wirken, wenn man stottert, das existiert nicht mehr und seitdem das so eher so auf eine freundliche Weise, also ich das auf eine freundliche Weise betrachte, habe ich den Eindruck, dass das auch besser geworden ist, was aber überhaupt nicht, wie gesagt, ich bin weder Psychologe noch Logopäde, ich habe nur Germanistik studiert, aber so, ich habe den Eindruck, dass es deswegen das, was Sie als Gelassenheit bezeichnen, glaube ich, dann einfach so entstanden ist. Also das ist einfach ein Verhältnis, das man über die Jahre entwickelt, das ich über die Jahre entwickelt habe dazu.
Ja. Irgendwo ran festmachen, warum sich diese Gelassenheit eingestellt hat, kommt die einfach durch das zunehmende Alter und auch dadurch, dass man ein erfolgreicher Journalist sind.
Also ich glaube, es hat mit meinem Beruf oder meinem vermeintlichen Karriere oder wie man es nennen will, gar nichts zu tun. Ich glaube, es hat damit was zu tun, dass ich vielleicht auch das Glück hatte, immer in Umfeldern und sozialen Umfeldern oder auch Freundschaften oder generell soziale Beziehungen zu haben, bei denen ich nie das Gefühl hatte, dass das irgendwas ausmacht, dass das irgendwie ein Problem ist, dass das irgendwie stört oder so. Und dann hört das auf, dass man glaubt, dass es stört, vielleicht sogar. Also es ist jetzt sehr, sehr karo einfach gesagt, aber so, dass ich das Gefühl hatte, es stört ja mein soziales Umfeld gar nicht. Also es gibt ja nie irgendein Problem. Oder ich hatte auch glücklicherweise, muss ich sagen, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, in Gesprächen mit anderen stotternden Menschen, dass es bei denen anders war, es bei mir ich habe nicht so viele negative, also wirklich negative Erfahrungen gemacht. Also ich meine, klar, in der Schule wird man, gerade je jünger man ist, desto schlimmer ist das, wo sich dann alle irgendwie gegenseitig ärgern aus irgendwelchen Gründen. Klar, da natürlich schon, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwelche großen biografischen Kosten hatte aufgrund meines Stotterns.
Ja, okay.
Das heißt, und ich habe eben, ich habe mal vor einiger Zeit mal an so einer Gruppentherapie teilgenommen. Das war so ein Wochenend-Blog-Seminar, wo man eben auch auf andere erwachsene Stotterer getroffen ist. Und von denen dann einige so in diesen Pausen dann so erzählt haben, dass sie immer Angst hatten zu sprechen, aus den Gründen gewisse Jobs nicht gar nicht daran gedacht haben, dass sie gewisse Jobs machen könnten, dass sie irgendwie relativ darauf gesehen haben, möglichst wenig sprechen zu müssen, weil sie sich so geschämt hatten und dann auch eben auch, aber auch andere erzählt, dass es bei denen in der Familie dann auch immer wieder Thema war und auch dann wirklich bestraft wurde, aber dass die Eltern halt für Dummheit hielten sowas. Ja. Es gibt ja. Und ich meine, da kann ich nur sagen, ich hatte auch, was das angeht, auch das Glück, dass mir sowas halt nicht passiert ist. Ja? Also deswegen kann ich vielleicht auch ein spielerischeres oder ein leichteres, habe ich vielleicht auch ein leichteres oder spielerisches Verhältnis über die Jahre dazu entwickelt.
Ich würde vielleicht an dieser Stelle nochmal, weil das ist irgendwie auch Kern dessen, was wir hier gerade tun, ne, darüber zu sprechen, was passiert in diesen Gesprächen, ne, wenn jemand selbst stottert oder wenn andere das wahrnehmen. Ich würde gerne eine Stelle aus Ihrem Buch vorlesen, wo es um den Blick geht. Ja. Sie wissen, welche ich meine.
Ich hoffe ich.
Werden Sie gleich merken. Ich lege mal los. Der amerikanische Journalist John Hendrickson, selbst ein Stotterer, hat es bisher vielleicht am eindrücklichsten beschrieben. In seinem Buch Life on Delay erzählt er vom Moment, in dem das Gegenüber merkt, dass etwas falsch mit dir ist. Sie spüren vermutlich nicht, dass sie ihre Schultern hochziehen und ihren Kopf unbehaglich wegdrehen. Es ist Urinstinkt. Ein anderer Körper flüchtet buchstäblich vor dir, dem Problem. Selbst im Chaos des Stotterns siehst du es. Hendrickson nennt es den Blick und er könne überall auf dich warten. Anders als Hendrickson schreibt, ist der Blick allerdings nicht immer derselbe. Es gibt die Variante mit den ungläubig hochgezogenen Augenbrauen, dem vor Schmerzerwartung eingefalteten Mund und der leise durch die Zähne gesaugten Luft. Es gibt den Ausdruck dumpfer Betretenheit und auch den Ausdruck voll amüsiertem Hochmut, weil es jemand offenbar bereits als Anmaßung empfindet, dass du es überhaupt erwogen hast, so mit ihm zu sprechen. Lange Zeit rechnete ich mit diesen Blicken jeden Tag. Man wird etwas paranoid. Also nochmal eben diese Gelassenheit und vielleicht auch dieses Amüsement, das sie im Laufe der Jahre entwickelt haben, aber es war lange nicht so. Aber ich verstehe jetzt schon auch, dass sie diese, wie soll ich sagen, diese dauernde Aufmerksamkeit für die Reaktion der anderen, das sind sie ein Stück weit losgeworden, oder?
Ja, also sowohl die andauernde Aufmerksamkeit für die Reaktion oder eher so eine Erwartung einer Reaktion der anderen, aber auch gleichzeitig die andauernde Selbstbeobachtung dabei. Also das ist beides weniger. Ich nehme natürlich, aber das passiert mir nicht mehr so oft, wenn ich stottere, und es ist ja auch so tagesformabhängig, also es gibt Tage, an denen ich schlimmer stottere, es gibt Tage, an denen ich verhältnismäßig flüssig, ohne größere Bodenwellen die Sätze zu Ende kriege oder anfangen kann. Also es begegnet mir nicht so oft mehr, aber ich nehme es natürlich wahr, wenn es kommt. Also natürlich, ich sehe es natürlich trotzdem, aber es stört mich einfach nicht mehr. Also ich kann das hinnehmen oder einfach sagen, ja gut, dann guckst du halt so. Ich glaube, das, was am häufigsten passiert heute ist, also mir zumindest passiert, ist nicht die hochgezogene Augenbraue oder diese gerümpfte Nase oder diesen komisch irritierten Blick oder so, sondern es gibt so einen, das kommt am häufigsten, wenn es vorkommt, kommt es an, also wenn ein Blick kommt, ist der häufigste eigentlich dieser mit so übermäßig geweiteten, überempathischen Augen, und da wird man so ganz langsam so angenickt und so, ja, erzähl weiter, so, und somit, wo man nicht immer genau weiß, ist das Mitleid oder Interesse? Auf jeden Fall ist es so eine Art von, da denke ich immer, so eine Performance von übermäßiger Empathie, so dass man immer, und dann gucken diese Leute dann meistens so, als würde so am Ende des Satzes, wenn ich ihn endlich zu Ende gesprochen habe, irgendeine ganz unbekannte Weltweisheit herauskommen, wobei ich einfach nur manchmal nur fragen will, ob ich mit dir mit Karte bezahlen kann. Ne? Diesen Blick finde ich am häufigsten, also den treffe ich, wenn am häufigsten. In den meisten Fällen aber treffe ich auf vollkommen freundliche oder neutrale Gesichter. Und das ist ja auch beruhigend.
Mir ist noch eine Sache eingefallen, weil Sie gerade auch gesagt haben, oder zumindest habe ich so verstanden, dass es vielleicht irgendwann auch mal so eine Art von Entscheidung ist, wenn man älter wird, ob man das eher als Marke sieht, das Stottern, oder ob man sagt, es ist, wie es ist. Und es hat auch bisweilen was Amüsierendes. Also das ist ja eigentlich auch Ihr Vorwort, oder? Saul Bellow zitieren Sie am Anfang, da heißt es, obliged to choose between complaint and comedy, I choose comedy. Und das Interessante ist ja das Verb. Man entscheidet sich vielleicht auch irgendwann mal dazu.
Also ich würde sagen, in meiner Stotterbiografie hatte ich natürlich auch das Glück, dass ich sehr viel Sprechtherapie gemacht habe und dadurch es ja auch viel besser wurde. Also es gibt ja unterschiedliche Härtegrade des Stotterns. Ich war schon ein ziemlich harter Fall, aber natürlich gibt es Menschen, die das vielleicht nicht so leicht loswerden oder die vielleicht keine Zeit haben, zu so einer Therapie zu gehen oder sich da. Das heißt, diesen Leuten jetzt zu sagen, jetzt so das gesagt, nimm's doch einfach mit Humor, das bringt ja nichts. Ne? Also sondern das heißt, das ist ja mein individueller Umgang damit. Und das heißt ja nicht, dass der für andere stotternde Menschen irgendwie auch der richtige ist oder sinnvoll ist, sondern das kam so mit der Zeit, dass sich meine Betrachtungsweise meines eigenen Sprechens geändert hat und also auf mein Sprechen. Und das hat mich einfach fürchterlich entspannt. Also alles, was ich dachte, gut, dann ist ja auch eine Form der Akzeptanz, und das ist heute ja auch so ein Wort, das immer kommt, so Akzeptanz, so Selbstakzeptanz, mir wird ja ständig irgendwie eingefordert, was auch interessant ist, dass man das von anderen einfordert. Aber ich glaube, das kommt dem recht nah. So eine Art von, ich habe so meinen Frieden damit gemacht.
Und wichtiger Punkt, weil Sie es ja auch selbst vorhin genannt haben, das hat ja dann auch immer ein bisschen was mit dem Umfeld zu tun und manchmal auch Glück, ja, wen man trifft und dass man da auch gehalten wird. Und ja, das ist ja dann auch etwas, was zu einem kommt. Da kann man sich ja nicht immer so von sich aus zu entscheiden.
Ja, und das rückt es auch oft, also bei mir zumindest, war es so irgendwann in ein Verhältnis. Also weil für einen selbst ist das Stottern oft viel schlimmer als für das Umfeld. Im Umfeld ist es in den meisten Fällen vollkommen egal. Also es ist, also man findet das ja auch, also ich fand es zumindest ganz lange Zeit auch deswegen so, hat mich es gestört oder ich habe darunter ja schon noch gelitten, weil ich natürlich dachte, wie wirkt das denn auf die anderen? Und dadurch wird es für einen, und wenn man dann natürlich davon, wenn man so ein bisschen katastrophisch drauf ist, dann sagt man natürlich ganz, das muss ja ganz schlimm auf die anderen wirken, wenn man so spricht. Und dann, ich habe dann hauptsächlich die Erfahrung gemacht, dass es den anderen im Zweifel zwar vollkommen egal ist. Und dann wird es einem selbst auch egaler, wenn man denkt, so gut, das stört ja offenbar keinen. Es stört dich mehr als die anderen. So, und dann hilft es auch, dass es dann irgendwann, wenn man das feststellt oder feststellen kann, aber weil das Umfeld, wenn man das Glück hat, ein Umfeld zu haben, dass das einem auch signalisiert, mehr oder weniger, dass man dann selbst entspannter wird. Das glaube ich, das, wie gesagt, das erkläre ich mir jetzt halt so Laien psychologisch.
Weil es auch ihre eigene Erfahrung ist. Ne? Ich meine, die haben sie ja auch so gemacht. Also, ja. Deswegen ist es ja zutreffend. Ob das dann für alle anderen oder für viele andere so ist, das ist vielleicht eine andere Frage. Stichwort Umfeld. Also, Sie sind ja Journalist und es ist ja so, auf der einen Seite, Sie schreiben viel, aber Journalisten reden natürlich auch gerne und sie reden viel und sie debattieren. Und ich habe mir so gedacht, wie ist das denn oder wie war das vielleicht auch anfangs auf zum Beispiel Redaktionskonferenzen? Ja, die können ja auch mit Rede, Gegenrede durchaus zu kleinen Wettkämpfen um Tempo und Geltung verkommen. Oder sie sind es einfach manchmal, weil dann heiß diskutiert wird. Wie haben Sie das so im Arbeitsalltag erlebt und wie ist es heute?
Das ist natürlich das Vorteil, wenn man lange in einer Redaktion ist, dass alle es es ja wissen, dass man stottert, sodass das mich jetzt nicht davon abhält, mit anderen Kollegen in Redaktionskonferenzen zu diskutieren, weil ja, das ist ja bekannt, das ist ja so wie andere Leute haben ja auch eine, also ich glaube ja, dass in einem Umfeld, das einfach vollkommen egal ist. Also die Frage ist ja eben, hat man deswegen Angst, sich daran zu beteiligen? Und die habe ich glücklicherweise nicht. Also ich habe keine Angst, mich in irgendwelchen Redaktionskonferenzen oder irgendwelchen Debatten zu Wort zu melden, weil ich irgendwie fürchte, dass ich stottern könnte. Darüber bin ich hinaus. Also das müssen die Leute, wenn sie es nicht ertragen, haben sie Pech gehabt. Ich glaube, anders ist es in so Fernsehsendungen, wo eine gewisse Redezeit ja begrenzt ist und formatiert ist. Also wie lang sollst du reden? Und dann ist es erstmal egal, ob du für einen Satz, ob du für 20 Sätze 2 Minuten brauchst oder für einen Satz. Das ist dann, und dann hätte, wenn man stottert, natürlich man ein kleineres, wahrscheinlich ein Problem oder ein größeres Problem als an Redaktionskonferenzen. Aber nein, also das ist die Menschen wissen das, oder beziehungsweise auch wenn die es nicht wissen, dann wissen sie spätestens, wenn ich spreche, so gesehen, ich habe da keine Hemmung.
Ich muss gerade an diese eine Stelle denken, wo sie am Ende des Buches auch sagen, es wäre doch mal ganz schön, wenn es eine Stotterer-Talkshow geben würde. Fand ich auch einen sehr schönen Gedanken.
Wo es aber nicht um Stottern geht. Wo es aber nicht um Stottern geht, sondern wo es um alles Mögliche geht. Also wo es nicht, sondern einfach so, dann sind da Leute, die stottern und reden darüber, und dann müssen die Zuschauer da halt durch. So, das fände ich gut.
Ja, ist auf jeden Fall eine Marktlücke. Mal gucken, vielleicht kommt das Angebot ja noch. Und dann können Sie als Lanz dieser Show dann auftreten. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob Sie es wollen. Ich glaube nicht.
Ich mache mir aus Teilnahme an Fernsehsendungen jetzt nicht so was viel. Da gibt es genug andere, die dafür geeigneter sind, glaube ich.
Das kann sein. Eine Sache, die mir jetzt gerade durch den Kopf geht, nämlich das Stichwort, jetzt haben wir beim Journalismus und beim Reden in den Konferenzen, aber meistens recherchieren und schreiben Sie ja so. Und es ist ja, auch das beschreiben Sie im Buch ganz schön, wie Sie schon sehr früh angefangen haben, den zu Hause im Bücherregal, den Thesaurus, also das Synonymwörterbuch, zu entdecken. Und es wurde für Sie anfangs, wie soll man sagen, so eine Art Feldhandbuch im Stellungskampf der Worte, so vielleicht, ja. Also, und der Plan war ja quasi, dass Sie so ein Wortbezwinger werden, ne? Und dass Sie bei Worten, die Ihnen Schwierigkeiten bereiten, dann schnell das passende Synonym haben und dann nicht gut sagen, sondern famos, weil sich das vielleicht leichter aussprechen lässt. Und das Problem ist aber, also das ist ja eine Strategie, die unfassbar aufwendig ist, ne? Also so für die eigene Hirnprozessorleistung. Machen Sie das heute immer noch, dass Sie so blitzschnell im Kopf nach Synonymen suchen?
Ich weiß nicht, ob ich das noch bewusst mache. Das weiß ich nicht. Ich habe das früher als Jugendlicher oder so relativ früh, so mit 11, 12, wo ich noch sehr untherapiert war. Also ich hatte ganz lange keine, also ich hatte bis 17, 18 war keine intensive Form von Logopädie. Habe ich das gemacht, weil man fängt ja irgendwann an, also ich fing zumindest irgendwann an, und ich kenne auch aus Gesprächen mit anderen Stotterern so, dass das eine relativ geteilte Erfahrung ist, dass man so anfängt, die Sprache so nach militärstrategischen Gesichtspunkten anzugucken. Ja. Also die Sätze, dass man sagt, oh nee, das fängt mit einem D an, das fängt mit einem W an, und das will man dann vermeiden. Und dann fängt man eben an, oder ich habe dann angefangen, in diesem Bücherschrank gefunden habe, dann da so nach Alternativen, erstmal nur für Worte, von denen ich wusste, dass ich sie öfter sagen muss, zu suchen. Und das geht dann in, und das war dann tatsächlich, das ist dann einerseits eine sehr erfolgreiche Strategie dergestalt, dass man flüssiger, also ich habe dann auch flüssiger manchmal oft gesprochen, oder es kamen gewisse Wörter schneller aus mir raus. Andererseits, ich dann ja, jetzt in der Rückschau, man spricht sehr viele Sätze, die man so gar nicht sagen wollte. Also, weil man eben andere, die eigentlichen Wörter, die man sagen wollte, vermeidet. Das heißt, und ja, es sind ja auch oft nur sinnverwandte Wörter. Es sind ja nicht die Wörter, die dann vielleicht das passende Wort sind. Das heißt, es ist so immer so ein leichter Schatten unter dem Satz, der das Abbild des eigentlichen Satzes ist, den man sagen wollte. Also man hat sehr, ich habe sehr viele Sätze oder Wörter benutzt, die ich gar nicht benutzen wollte, aber sie gingen halt einfacher. Und sie sagten ungefähr dasselbe, ungefähr. Aber heute glaube ich, dass das, heute mache ich das nicht mehr. Vielleicht ist es noch so unbewusst, dass ich das manchmal tue, dass mein Gehirn das so gelernt hat oder so. Aber ich habe das früher viel aktiver betrieben. Heute nicht mehr. Wenn ich heute gegen das Wort renne und dann da an ein Wort feststecke, das ich gerne sagen möchte, dann renne ich da so lange gegen oder trickst das so lange aus, bis es rauskommt.
Was ist denn so ein Trick? Wie trickst man das aus?
Naja, indem man da weich versucht, in den Konsonanten reinzugehen oder absetzt und einatmet, ausatmet und dann nochmal anfängt. Das sind so die Tricks, die ich so in der Sprech- und der Stimmtherapie gelernt habe. Wenn es gar nicht rausfällt, hilft es mir, also muss ich sagen, manchmal so vielleicht so ein bisschen auf den Boden zu treten, so als ob man das diese Hürden des Wortes in den Boden stampft, das hilft mir manchmal auch noch. Aber ich habe auch keine große Scham mehr, wenn ich an einem Wort festhänge und das länger dauert als vielleicht 2 Sekunden oder so, weil dann ist das so. Und wenn ich dieses Wort sagen will, dann will ich das sagen. Und dann muss ich dann, das ist dann wie so Gewichte heben. Ne? So und die Leute so ein bisschen zu viel Gewicht stemmen und dabei so schnaufen, dann das sieht auch nicht schön aus oft und dann sieht es halt gerade ein bisschen komisch aus. Aber dann ist das Resultat, das kommt dann ja irgendwann raus.
Irgendwann kommt raus und im Zweifel muss man wie ihre Mutter rausgehen und Zigarette rauchen und wieder reinkommen und dann ist das Wort da.
Ja, das hat meine Mutter ja jetzt nicht immer gemacht. Ich habe an 2, 3 Gelegenheiten mal in der Schule irgendwie öffentlich in so einer Aula dann da halt auch was vortragen müssen, also irgendwas vorlesen oder in einem Theaterstück mitspielen. Und wenn meine Mutter im Publikum saß, die hat sich so hilflos gefühlt, wenn ich das hatte und sie hat das nicht ertragen und dass sie mir nicht helfen kann und dann ist sie manchmal rausgegangen und kam dann wieder rein, wenn es klar war, dass ich fertig bin, also wenn andere dran waren und das nehme ich aber gar nicht übel, weil ich ja selbst am liebsten gegangen wäre in diesen Situationen damals. Deswegen nehme ich dir das überhaupt nicht übel.
Das klang auch nicht so, dass ihr das irgendwie übel nehmt oder so. Ich fand es nur auf eine Art schön, sozusagen nochmal diese andere Seite zu sehen, einfach ein bisschen Geduld zu haben. Und einfach zu sagen, ja, dann ja. Gehe ich jetzt einfach, ich gebe dem Ganzen jetzt einfach mehr Zeit. Fertig. Punkt.
Ja, also ich glaube, das ist ja so ein dialektisches Verhältnis von Geduld. Also weil man als Stotterer natürlich auf die Geduld der anderen angewiesen ist, die ja meistens auch einem gegeben wird oder meistens ja auch zuteil wird. Andererseits, ja, man auch viel mehr mit sich selbst geduldig sein muss. Und deswegen ist die Geduld so eine interessante, oder auch die Ungeduld, also halt die Schattenseite halt der Geduld natürlich, eben nicht nur etwas, was man bei anderen feststellt oder sich im Falle der Geduld wünscht, sondern ja am besten auch mit sich selbst hat und nicht mit sich selbst ungeduldig wird. Weil das ändert nichts. Das hilft dir auch nicht beim Stottern. Das hilft dir gar nicht, wenn du mit dir selbst ungeduldig wirst.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, man kennt das ja selbst auch. Und das führt vielleicht auch nochmal zu so den hinteren Teil Ihres Buches, wo es ja auch nochmal, zumindest in Teilen auch noch stärker nochmal so um so eine Betrachtung von, wie soll ich sagen, Sprechen und Gesellschaft geht. Ich meine, es gibt ja dieses sehr alte und irgendwie auch sehr mächtige Ideal der flüssigen, geschliffenen Rede, ja. Aber dem interessanterweise ja nur die allerwenigsten wirklich nahe kommen. Ja. Und da darf ich auch eine Stelle vorlesen, weil ja, ich finde, die passt eigentlich ganz gut auch zu diesem Thema Ungeduldsgesellschaft und auch diesem Ideal der geschliffenen Rhetorik. Und zwar schreiben Sie: Alle Menschen sprechen im Grunde seltsam, wenn man sie sich genau anhört. Stottern ist bloß die einzige Redeflussstörung, die bisweilen größere Irritationen auslöst. Andere gelten dagegen sogar als Ausweis vornehm gebildeter Geisteshaltung. Es gibt Leute, die jeden Satz mit sozusagen, gewissermaßen, quasi und irgendwie halt vollrümpeln und somit die Illusion der Flüssigkeit aufrechterhalten. Und es gibt andere, meist jüngere Menschen, meist mit einem Hochschulabschluss in Kulturwissenschaften, da wieselt seit einiger Zeit das Wort genau durch nahezu jede ihrer Äußerungen. Sogar durch genau, ich bin die Kati, genau, und ich interessiere mich für Feminismus und Fernsehserien, ja, genau. Der Kunstkritiker Wolfgang Kemp hat diesen semantischen Schutt einmal leicht unfreundlich als Umgehungsdeutsch bezeichnet. Ich wäre da freundlicher. Sie sind syntaktisches Sperrgepäck wie meine Gratiskonsonanten und Bonusvokale. Im Wesentlichen also auch eine Redeflussstörung, nur dass man sie in der Öffentlichkeit für normal hält. Wo ich einen Buchstaben wiederhole, sagen sie eben sozusagen. Ich finde das total zutreffend, weil ich habe jetzt auch hier diese Podcast-Episoden gemacht und ich habe immer wieder diesen Moment beim Schneiden, wo ich viel zu viel schneide nachher und dann versuche ich, meine Gesprächspartnerinnen und Partner natürlich rhetorisch geschliffener aussehen zu lassen. Ich sehe aber auch mich vor allem irgendwie immer wieder und dann denke ich, ah ja, das schneidest du jetzt noch raus. Und das hat ja wirklich so was Zwanghaftes, dass man versucht, so wahnsinnig geschliffen und toll zu reden. Aber in Wirklichkeit haben wir halt alle unsere eigenen Arten und es ist halt nicht immer so.
Ja, und ich finde, das ist ja auch in der gesprochenen Sprache absolut in Ordnung. Ich finde, das ist, ich finde, wenn man sich anhört, wie Menschen reden, reden alle nicht wie nach dem Vorbild, wie nach dem antiken Vorbild eines rhetorischen Ideals. Also wir sprechen ja alle Menschen nicht und ich finde, dass das, und man kann auch in einem Satz mit irgendwie sozusagen gewissermaßen auf der Stelle treten, nur dass ein Geräusch und dass ein erkennbares Wort herauskommt, genauso wie man auf der Stelle treten, jetzt mal in großen Anführungszeichen, kann, wenn zum Beispiel ich eine Blockade habe und ein Wort nicht rausbekomme. Es ist beides, in beiden Fällen ist der Satz nicht fertig. Also deswegen ist es, finde ich ja, dass das ist ja auch, und das finde ich dann auch so unglücklich, also wenn man sich zum Beispiel halt so Talkshows anguckt und dann ein Politiker anfängt, so ein bisschen das, was dann so Stammeln heißt, so und so, dass man das dann in der Bewertung dieser Äußerungen dann oft so schnell als irgendwie, ja, und der weiß gar nicht, was er da sagt, hier ist er unsicher, hier wurde er irgendwie entlarvt als irgendwie was, als Schaumschläger oder so. Und wo ich denke so, nee, das ist ganz normales Sprechen. Das ist einfach, diese Erwartung, diese künstliche Erwartung an eine flüssige, geschliffene, glänzende Rhetorik und Ausdruck, der ist ja eigentlich gar nicht, der wird ja zu 99% im Sprechen, das uns so umgibt, ja nie erfüllt. Nie. So, und dann wundert es mich nur manchmal halt das Stottern noch so als sowas, als so von manchen, jetzt nicht von vielen, aber vielleicht von manchen als so Störung, als Defekt, als irgendwie unflüssiges Sprechen. Und ich denke, naja, also ich finde, Sprechen, das nur den Anschein der Flüssigkeit erweckt, wie durch diese Füllwörter. Wir sprechen alle nicht flüssig und deswegen können wir uns so alle mal ein bisschen entspannen und dann spricht der eine halt so und der andere spricht halt so. Das ist völlig okay. Also, und ich finde, das ist oft inzwischen, gerade in der Bewertung des öffentlichen Sprechens, mir viel zu oft um das, wie hat er das denn gesagt? Hat er dabei gestammelt? Hat er dabei gestottert? Hat er dabei was weiß ich, also das wird mir oft zu doll bewertet, also im Verhältnis zu dem, was gesagt wurde.
Wahrscheinlich leben wir auch stark in so einer Zeit, die vom Visuellen lebt, auch von der Oberfläche oder wo auch die Form, die Geschwindigkeit wichtiger ist als sozusagen dann die Substanz oder der Inhalt. Nicht immer, aber oft, ja. Also wie wirkt etwas und nicht was steckt wirklich drin, ne? Was ist sozusagen wirklich der Gehalt des Ganzen? Vielleicht kann Ihr Buch ja ein bisschen dazu beitragen, dass man das überdenkt.
Es war gar nicht unbedingt meine Absicht, dass man sich jetzt, das ist ja keine Gesellschaftsanalyse, das ist ja eher etwas, wo man sagen kann, naja, also sich erstmal also darüber bewusst zu machen, dass es das, wie das so ist, wenn man Probleme mit Wörtern, also mit der Aussprache von Wörtern hat und und was das für oft auch für soziale und oft auch lustige Kollisionen mit sich bringt. Weil ich schon in meinem Leben sehr oft von Leuten, die nicht stottern, halt gefragt worden bin, wie ist denn das eigentlich? Weil ich glaube, das ist ganz interessant. Und immer wenn ich das denen dann versuche zu erzählen, ich meine, das ist ja eigentlich, jetzt stottern ja sowas, wenn man keinen Bänderriss hat oder kein irgendein Problem mit den Beinen hat und dann läuft. Man macht sich ja nicht Gedanken darüber, ob man laufen kann, ob man diesen Schritt gehen kann, sondern nur, wohin man läuft und im Zweifel, wie schnell. Und man macht sich aber, dass man läuft, keine Gedanken. Und ich habe das so erlebt, als jemand hat, der stottert, dass wirklich ganz lange Zeit 95% meiner Gehirnkapazität damit beschäftigt waren, ob ich das sagen kann. Und zwar nicht im Sinne von, darf ich das sagen, wie das heute immer oft heißt, darf man das noch sagen? Nee, so nicht, sondern ob ich das Wort überhaupt herausbekomme. Das heißt, es war vollkommen klar, was ich sagen will und auch gerne, wie ich es gerne sagen würde, aber die Frage war immer das, ob ich das kann. Und weil natürlich den meisten Menschen, die nicht stottern, Sprechen vollkommen normal und intuitiv vorkommt. Und wenn man stottert, kommt einem das, also zumindest mir, kam mir das ganz lange nie so vor, sondern immer eher wie etwas, auf das ich mich sehr konzentrieren muss, wenn ich mir vornehme, etwas zu sagen. Und das, und zwar nicht auf den Inhalt, sondern auf das Sprechen selbst, auf die Buchstaben selbst, auf den motorischen Vorgang des Sprechens selbst. Und dass das ganz interessante, vielleicht eitere Kollisionen oder auch Erlebnisse mit sich bringt. Und die, über die zu schreiben, das war eigentlich halt der Anlass. Und dass das natürlich auch immer was mit der Gesellschaft vielleicht zu tun hat. Okay, das ist dann so ein Nebeneffekt, aber ich hatte mir irgendwie gedacht, ich hätte Lust, das Buch zu schreiben, das ich gerne mit 22 gehabt hätte. Also noch schwieriger war für mich zu sprechen oder sich mit dem Sprechen zu beschäftigen.
Durchaus auch Teilintentionen, Menschen, die vielleicht auch stottern und die jünger sind oder auch nicht jünger, denen es ein bisschen leichter zu machen, so als Handreichung.
Ja, also das wäre das Allerschönste. Das fände ich am allerschönsten, wenn dieses Buch stotternde Menschen lesen oder auch Angehörige, das klingt immer so tragisch, sondern einfach nur Verwandte oder Freunde oder von Leuten, die stottern. Und vielleicht sind ja auch Menschen dabei, die vielleicht es eher als Last begreifen, dass sie eben so sprechen und denen zu zeigen, naja, man kann damit auch Spaß haben. Also man kann dann, ich glaube, es ist eher ein unterhaltsames Buch, glaube ich, hoffe ich. Und denen zu zeigen, nee, man kann auch, dem vielleicht ein bisschen zu zeigen, Gelassenheit. Es ist ja kein Ratgeber, nicht? Aber so, dass man irgendwie so eine andere Haltung dazu haben kann. Das würde mich, glaube ich, am meisten freuen. Also wenn die Resonanz auf das Buch vor allem von stotternden Menschen kommt, die sagen, oder das ist ja, das haben sie irgendwie, dass sie das gefreut hat oder so. Das wäre das Schönste, finde ich.
Ich bin mir sicher, dass das so sein wird. Also ich habe es sehr gerne gelesen. Und vielleicht dieser eine Aspekt, den Sie gerade genannt haben, ich noch einmal kurz drauf eingehen, weil in dem Buch gibt es ja ganz viele Bilder, Metaphern dafür, wie es sich, jetzt kommt diese schlimme Formulierung, wie es sich anfühlt.
Über die Formulierung gibt es ja auch drüber noch einen ganzen Teil in dem Buch.
Genau, ich habe es auch lange aufgeschoben, dieses Wort in den Mund zu nehmen, aber jetzt kommt es dann doch. Aber das Schöne war, was Sie selbst aufgebracht haben, wie ist denn das, wenn man stottert? Wie fühlt sich das denn an? Und da gibt es ja viele Metaphern. Was mir spontan einfällt dazu, ist dieses große Paket, was nicht durch den Briefschlitz passt, oder auch die Worte, die halt nicht zerfallen im Mund, sondern die zu so Zement aushärten und man kriegt sie nicht raus.
Dieses Bild der zerfallenen Wörter, das ist ja von Hofmannsthal aus dem Schandersbrief. Ja, also das ist dieses Aufblähen der Wörter, dass man so Bauschaum im Mund plötzlich hat. Ja, also es ging ja auch in dem Buch viel darum, diesen Akt des Stotterns zu beschreiben, diese seltsamen Blackouts, die man hat, dieses Rauschen in den Ohren, das man plötzlich bekommt, dieses Weggucken. Also es gibt eine Stelle in dem Buch, wo es darum geht, dass ich in einer Therapie mal mit einer Videokamera gefilmt wurde. Mhm. Ja. Wie ich dabei aussehe, wenn ich stotter. Und das nennt sich offensichtlich Sekundärsymptome, nennt sich das. Und das ist bei manchen Stotterern mehr ausgeprägt, bei manchen weniger. Bei mir war es sehr ausgeprägt, dass ich dann so auf den Boden gucke, die Augen verdrehe, rot anlaufe, komische Halsbewegungen mache. Und das habe ich ja bis dahin, ich war schon so 22, 23, glaube ich, nie gesehen vorher. Ich habe das nie vorher gesehen. Und dann kam meine Therapeutin eben auf die, nee, nicht auf die Idee, sondern das war halt ein Teil der Therapie, weil es eben auch darum geht, diese Sekundär, Sekundärsymptome zu tun, dass ich dann zumindest gefilmt wurde, wie ich spreche. Und ich das dann angucken musste. Und das war wirklich Qual, weil ich dachte, Wahnsinn, du siehst, so siehst du aus. Also, aber nicht nur, was eh schon schlimm genug war, wenn man sich mal aufgenommen gehört hat, so hörst du dich an. Das ist ja schon schlimm genug gewesen damals. Aber so siehst du auch noch dabei aus. Also, und ja, um diese Erfahrungen, die glaube ich, andere auch gemacht haben, einfach damit zu versuchen, ein bisschen spielerisch umzugehen, damit versuchen, vielleicht auch manchen Stotterern ein Vokabular dafür zu geben. Das war auch so ein kleiner Gedanke dann dabei, während des Schreibens.
Ich hatte den Eindruck, dass diese Therapie ja doch in gewisser Weise oder dieser Aspekt der Therapie, diese, sagen wir mal, Konfrontation mit dem eigenen Bild, mit dem eigenen Selbstbild, dass die irgendwie auch was gebracht hat, weil Sie schreiben doch auch an der Stelle weiter, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass Sie das dann schon auch öfter vor dem Spiegel geübt haben oder wenn Sie dann vor einer Fensterscheibe stehen, dass Sie sozusagen dem Ganzen, wie soll man denn sagen, also dem Löwen in den Rachen geschaut haben und das einfach immer wieder gemacht haben.
Ja, ich habe mich tatsächlich, ich habe damals studiert und habe in so einer WG gewohnt, wo so ein, und dann bin ich oft, wenn meine Mitbewohnerinnen nicht da waren, bin ich dann so ein, und die waren sehr oft nicht da, weil wir ständig irgendwelche tollen Praktika irgendwo gemacht haben. Ja, da habe ich mich so vor den Badezimmerspiegel gestellt und dann mir irgendwas erzählt und habe mich so gezwungen, dass ich mich dabei angucke. Weil natürlich dieses erste, das häufigste Symptom, das ich hatte, war, während ich spreche und ich stotterte, dass ich dann so weggeguckt habe. Und dann habe ich mich einfach so die ganze Zeit halt so fixiert, dass ich mir selbst, also mein Spiegelbild in die Augen gucke. Und das habe ich sehr, 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 sehr viel gemacht, weil ich nicht mehr so aussehen wollte, wenn ich gesprochen habe.
Okay, also sich angesehen dabei, aber auch durchaus mit der Absicht, ey, das und das, das stelle ich jetzt ab oder ich versuche das zu ändern.
Ja, natürlich. Also das, also einfach halt so wie man bei einer bei so Fitnessübungen, da sagt man ja auch immer, die Form, halten Sie bitte die Form. Also dass man nicht den Rücken, dass man kein Hohlkreuz macht oder keine Ahnung was. Und das war so ein bisschen die Selbstkorrektur. Ich gucke beim Sprechen nicht weg. Ich gucke dem anderen, der in diesem Fall halt mein Spiegelbild war, in die Augen und gehe nicht aus der Situation, wie man heute sagt, sondern ich gucke weiter in die Augen meines Spiegelbilds. Und das eben so zu internalisieren dann, dass ich das bei anderen Menschen, die nicht so aussehen, wie mein Spiegelbild halt auch tue, oder versuche zu tun. Und ich glaube, das hat ganz gut geholfen, wobei ich sagen muss, dass mir das heute immer noch passiert. Also, dass ich, wenn ich stottere oder schlimmer, also heute geht's ganz gut, aber wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dass ich dann, und ich zum Beispiel auch in Redaktionskonferenzen oder auch mit Freunden irgendwie stottere, dass ich dann weggucke oder auf den Boden gucke. Das passiert mir immer noch, jetzt nicht mehr so, aber ich registriere es, dass es mir passiert. Also ich merke, dass es mir passiert. Ich habe es früher nicht mal gemerkt. Das Einzige, was davon wirklich übrig geblieben ist, ist, wenn ich zum Beispiel so vor einer Glasscheibe sitze und jemand sitzt davor und ich rede mit dem, dass ich manchmal in die Glasscheibe gucke und dann Leute das für Eitelkeit halten. Und ich denke nur so ein, ich will nur sehen, wie ich spreche.
Stottern Sie auch auf Englisch?
Viel mehr. Und ich bin da offensichtlich ein Sonderfall, weil ich habe mal, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe irgendwo mal gelesen, dass wenn Stotterer Fremdsprachen sprechen, sie weniger stottern würden. Aber dann bin ich da wohl die Ausnahme. Also wenn das überhaupt stimmt. Aber weil ich stotter auf Fremdsprachen und ich bin jetzt nicht so ein wahnsinniger polyglotter Mensch. Also ich kann echt gut Englisch und ich kann auch so ein bisschen Spanisch. Es ist viel schlimmer noch. Also dass ich spreche auf Englisch oft so wie mit 14 auf Deutsch. Also das ist fürchterlich.
Ist vielleicht dann auch im Deutschen dann doch die dauernde Übung, ja, die es vielleicht dann auch im Laufe der Jahre leichter gemacht hat.
Vielleicht liegt es auch daran, dass ich auf Englisch noch, weil ich nicht jetzt ständig in die Situation gerate, zumindest nicht andauernd Englisch zu sprechen, dass einem so ein bisschen die eigene Sprachmelodie fehlt. Und ich glaube so, dass sich meine Sprachmelodie auf Deutsch sehr verändert hat über die Jahre oder Jahrzehnte, sodass vielleicht mir auch diese jetzt leichter macht, dass ich nicht mehr, keine Ahnung, das weiß ich nicht, aber ich habe auch Englisch. Dadurch, dass ich so wenig spreche oder so wenig am Stück sprechen muss, habe ich keine. Das kann alles völlig aus der Luft geholt. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es fällt mir nur auf, dass ich, wenn ich eine Fremdsprache spreche, ich so stark stotter wie mit 14.
Hast du häufig geträumt oder träumst du auch häufig noch, dass du sehr geschliffen und perfekt redest?
Nein, gar nicht. Ich habe interessanterweise auch, als ich noch viel, viel stärker gestottert habe, habe ich nie vom flüssig Sprechen geträumt. Zumindest nicht, dass ich mich erinnern kann. Nee, also heute auch nicht. Ich habe neulich jemand gefragt, ob wenn es ein Medikament gäbe, mit dem man das einfach abstellen könnte, also wenn so wie so eine Spritze, also so wie diese Ozempic oder so, ob ich das dann machen würde. So, und dann habe ich lange überlegt und wusste nicht, was ich darauf antworten soll, weil ich dachte so, nee, ich bin ja nicht unzufrieden mit meinem Sprechen und jetzt die restlichen 24% Unflüssigkeit oder keine Ahnung. Ich sag, manchen Tagen sind es auch 57, aber das ist ja wurscht. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das machen würde. Das
ist interessant, ne? Also weil ich muss gerade denken, du zitierst an einer Stelle ganz kurz den britischen Autor David Mitchell, der gesagt hat, Stottern ist der Henker. Das ist heute nicht mehr so für dich, ne?
Gar nicht. Also ich habe ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu meinem Stottern. Also es ist wirklich... wir verstehen uns gut. Wir würden uns auch gegenseitig auf den Geburtstag einladen, glaube ich. Also wir sind, vielleicht mein Stottern und ich sind inzwischen sehr gute Freunde. Deswegen habe ich, ich könnte mir sogar vorstellen, wenn es so ein Medikament gäbe oder so eine Spritze oder so ein Heilmittel, in großen Anführungszeichen, weil ich finde ja nicht, dass das geheilt werden muss, würde mir was fehlen. Also Ich glaube, mir würden dieser Konsonantenüberschuss und diese, das würde mir, glaube ich, irgendwie würde mir das fehlen. Und ich habe auch keinen, und da kann ich ja nur für mich sprechen, anders als vielleicht andere, auch keinen Leidensdruck. Das heißt, oder ich muss doch mal sagen, also hätte man mich vor 25 Jahren gefragt, ob ich sowas in Erwägung ziehen würde, hätte ich doch nicht sofort ja gesagt. Aber heute? Nein.
Wirst du mit deinem Buch auf Lesereise gehen?
Das hängt, also es gibt ein paar Termine, die schon feststehen, viele Veranstaltungen zum Buch. In Lesereise klingt für den Stotterer dann natürlich, das hat so ein bisschen was von chinesischer Wassertropfen wollte, aber natürlich ist Lesen das Schlimmste, was ich tun kann. Also Lesen, wenn ich lese, stottere ich noch viel mehr. Aber ja, es wird Veranstaltungen geben und ich werde da auch vorlesen. Das werden dann eher kürzere Stellen, die wahrscheinlich schon manchen Leuten dann trotzdem lang vorkommen. Ich habe mir darüber vorher schon Gedanken gemacht, also ob ich vorlesen möchte, weil einerseits gut, dann erlebt man vielleicht möglicherweise dann das Publikum auch dann das viel mehr von dem halt, was in dem Buch dann steht, nämlich dadurch, dass es dann auch wirklich vorgeführt wird. Andererseits hatte ich ganz kurz überlegt, ob ich das nicht jemand anders vorlesen lasse, aber dann habe ich gedacht, nee, wieso auf einer Lesung oder Veranstaltung zum Buch das umgehen in wirklich Extremform, worum es in dem Buch dann auch geht. Und dann müssen wir dann da gemeinsam alle durch. Auch ich. Das heißt, wahrscheinlich wird es dann auf der Lesereise ein paar mehr Momente der Pausen und der Stille geben. Es hat auch sicherlich einen Grund, warum es kein Hörbuch von dem Buch gibt. Ja, das wäre natürlich, das wären dann wahrscheinlich halt nur 7 CDs, 18 Stunden.
Okay, das ist natürlich. So. Aber hätte doch auch was, also die totale Entschleunigung auf jeden Fall.
Ja, finde ich auch okay. Also wenn ich persönlich, ich glaube, das dann einzulesen wird, wäre für mich fürchterlich anstrengend, aber so, ja, das Resultat wäre natürlich ganz interessant möglicherweise.
Das glaube ich auch. Ich finde, das ist der perfekte Moment für den Abschluss deines Buches. Ich kann ja jetzt quasi nahtlos, ich habe das nämlich jetzt hier vor mir, nahtlos anschließen. Und zwar lese ich nochmal ganz kurz vor, denn wenn du das machen würdest, das würde den Rahmen des Gewohnten erheblich erweitern. Einer der in dieser Hinsicht wundervollsten Momente ereignete sich am 21. Februar 2023. Nach einem 3:2 seiner Mannschaft gegen West Bromwich Albion stand Ken Semmer, ein Stürmer des FC Watford, im leeren Stadion, während ihm ein Reporter die üblichen Fußballreporterfragen stellte. Nur dass Ken Semmer außerordentlich unübliche Fußballersätze erwiderte. Ken Semmer stotterte nämlich und er tat es ganz selbstverständlich, es schien ihm egal zu sein. Er kaute auf Vokalen herum, bis der Rest des Worts allgemach herausglitt. Er verdrehte seine Augen, stolperte über Konsonanten und hatte Blitzeis im Gesicht. Und jeder Buchstabe, jeder Satz, jeder vorher durchgecoachte Sportlersatz, jede entweichende Atemwolke wurden zur schönsten Fußballerantwort, die ich je gehört hatte. Und er lächelte. Ken Semmer lächelte.
Ja, das ist tatsächlich der Schlusspunkt, den Sie vorgelesen haben. Ja, das ist wirklich eins, der jeder, der diesen Podcast hört und Ken Semmer dieses Video nicht kennt, kann das bei YouTube eingeben und bekommt diesen Schnipsel. Es ist absolut zauberhaft. Es ist wirklich das schönste Sportler-Interview, das ich kenne. Und diese fröhliche Selbstverständlichkeit, er hat mehrere Tore geschossen, dass er sich freut darüber. Aber diese Art, wie er das sagt und sich überhaupt nicht irritieren lässt, und der Reporter ist auch überhaupt nicht irritiert. Und das war dann auch ganz schön, auch die Reaktion. Es gibt ja dann immer überall Leute, so Kommentarspalten auf YouTube und Twitter und so weiter. Und wie sich alle mit dem gefreut haben und gesagt haben, das ist ja toll, dass jemand das einfach so macht und öffentlich. Und das hat mich wirklich, und ich bin bei Videos oder Filmen oft schwer zu rühren. Das hat mich damals wahnsinnig gerührt. Und das fand ich toll. Und deswegen habe ich Ken Semmer am Ende des Buchs, ja, jetzt pathetisch gesagt, halt die Ehre erweisen müssen, weil mich dieses Interview so begeistert hat.
Es ist absolut gerechtfertigt. Ich habe es mir auch angeguckt. 100% Zustimmung. Ich werde es auch in den Shownotes verlinken.
Toll.
Und ich würde sagen, viel mehr kann man jetzt nicht mehr sagen. Wir enden jetzt mit dem Lächeln von Ken Semmer.
Das ist ein schönes Ende.
Danke für das Gespräch, David.
Gerne, Peter.
So, das war David Hugendick und sein Buch. Jetzt sagt doch endlich was. Schaut euch auf jeden Fall noch das Video mit Ken Semmer an, das wir erwähnt haben. Ich habe es in den Shownotes verlinkt, wie angekündigt. Ist ein kurzes Interview und ein tolles Beispiel dafür, wie selbstverständlich Sprache sein kann. Ja, ich würde sogar sagen, sein sollte, auch wenn sie nicht glatt läuft. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.